Wir sind wieder in Epheserbrief, Kapitel 1. Wie würdest du Christsein definieren? Wie würdest du Christentum definieren? Ich habe mich in Kalifornien mit einem alten Freund von mir, einem Pastor, auch getroffen zum Mittagessen, und wir sind so zusammengesessen, haben uns unterhalten über alle möglichen Dinge, über unsere Familie und Gemeinden und die Gesellschaft und Christenheit allgemein. Und dann hat er gesagt, ja, Christentum ist Christus. Und ich kann da mit ganzem Herzen zustimmen. Ich glaube, ich habe das sogar in meiner letzten Predigt, bevor wir nach Amerika gefahren sind, genauso gesagt, Christentum ist Christus. Darum geht es in unserem Leben. Darum geht es in dem, was wir hier als Gemeinde tun. Es geht nicht um irgendeine Organisation, es geht nicht um irgendwelche menschlichen Befindlichkeiten oder Eitelkeiten oder Errungenschaften oder dass wir sozial irgendwas bewegen. Es ist keine Religion. Es geht auch nicht um eine Kultur, um eine Wertegemeinschaft, um einen christlichen Lebensstil in dem Sinn, nicht um eine Liste von dem, was wir nicht tun und was wir tun. Sei ein guter Mensch, das hat die Kirche, wo ich als Kind hingegangen bin, gepredigt. Das war meine Vorstellung von Christentum. Ja, sei ein guter Mensch. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine Person, um unseren Schöpfer, um unseren Retter, um unseren Herrn Jesus, um unseren Vater im Himmel, um den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt. Also um die Beziehung mit ihm, mit dem Gott, der da ist. Und erst dadurch werden all diese anderen Dinge, guten Dinge auch, erst wirklich bedeutungsvoll. Denn losgelöst von ihm ist das alles leer und kraftlos und ziellos und vielleicht Beschäftigungstherapie, aber nicht mehr. Und Paulus ist sich dessen so bewusst, als er hier für die Gemeinde in Ephesus betet. Ich möchte nochmal mit Vers 17 beginnen. Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und letzte Mal, als ich hier war, haben wir eine ganze Predigt nur über diesen einen Vers nachgedacht. Die Erkenntnis seiner selbst. Jesus betet es in Johannes Evangelium im Kapitel 17 zu seinem Vater im Himmel. Und er betet da: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, über Jesus: Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also ewiges Leben, Leben in einer ewigen Dimension, Leben mit einer ewigen Qualität, das hängt an dem ewigen Gott. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Erkennen so viel mehr bedeutet als nur Kopfwissen, als nur Infos über eine Person, so den Steckbrief einer Person, die Fakten über eine Person. Ja, das haben wir hier in der Bibel, wir haben den Steckbrief Gottes sozusagen, wo er sich uns offenbart. Und ja, gute Theologie ist viel besser als schlechte Theologie. Und es ist auch schwer, jemanden zu lieben und jemanden zu begegnen, den man nicht wirklich kennt. Aber es ist so viel mehr als Theologie. Erkennen, im Alten Testament wurde dieses Wort für die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau gebraucht. Also es geht nicht nur um Wissen, es geht um Beziehung, es geht um Begegnung, um Erfahrung, um das Einswerden mit einer anderen Person, in diesem Fall Gott eben. Und darum betet der Paulus. Das ist Christentum. Das ist das Ziel aller Offenbarung. ihn zu erkennen und mich und uns als seine geliebte Braut und seine geliebten Kinder, die geliebten Kinder des Vaters. Gibt es was Besseres? Gibt es was Höheres in diesem Leben, als ein Kind Gottes zu sein? Die Braut Christi zu sein? Und ich hoffe, je älter wir werden, desto einfacher wird unser Glaube. Desto fokussierter wird unser Glaube. Ich persönlich habe früher viel mehr diskutiert über irgendwelche theologischen Feinheiten, so in Randbereichen unseres Glaubens. Wie das denn jetzt ganz genau ablaufen wird, wenn Jesus wiederkommt und was jetzt zuerst kommt, der Glaube oder die Wiedergeburt oder wie jetzt Gemeindezucht genau zu funktionieren hat. Oder wir könnten diskutieren, was es als Christen bedeutet, wie wir mit diesen ganzen Corona-Regeln umgehen können. Es gibt tausend so Zeug, über das wir diskutieren könnten. Aber viel wichtiger als Recht zu haben in diesen Dingen ist, ihn zu erkennen und ihm zu begegnen und ihn zu erfahren und ihn zu hören und sein Herz zu haben und ihm zu gefallen. Christentum ist Christus. Und wenn ihr mich heute fragen würdet, was mir am wichtigsten ist in meinem Glaubensleben heute, dann würde ich sagen, mehr von dem. Mehr von ihm. Und ich liebe es so, Bücher zu lesen von alten Männern Gottes, die sie geschrieben haben, so kurz bevor sie heimgegangen sind. Da ist oft so eine Klarheit. Da ist oft so eine Einfachheit, so eine Jesus-Zentriertheit. Und Paulus offenbart uns sein Herz als Apostel, als Hirte für seine Schäfchen im 2. Korinther 11. Da schreibt er, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war sein Ziel. Nicht sie irgendeinem theologischen System zu verheiraten oder so, sondern Christus. Das ist das Ziel, Jesus zentriert. Ich wünsche mir, dass ihr Jesus People seid, dass wir Jesus People sind. Jesus, darum geht's. Person Gottes. Und wenn ihr mich fragen würdet, was mich am meisten stört oder was mich am meisten schmerzt in meinem Leben, würde ich heute sagen, dass da noch so viel Luft nach oben ist. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, wir können uns das nicht erarbeiten. Es gibt nicht irgendwie eine Methode. Ja, wir können immer wieder zu ihm umkehren, aber was wir brauchen, ist auch eine übernatürliche Offenbarung, ein Wirken des Heiligen Geistes, dass uns das Licht aufgeht, sozusagen. Der Weg, diese 30 Zentimeter von da oben nach da unten, ist manchmal unheimlich lang, gell? Und es ist eine Gnade. Es ist ein Geschenk, ihn zu erkennen. Und so Paulus betet im Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Wir können das nicht irgendwie produzieren. Wir brauchen Gnadenwirken. Wir brauchen Gottes Offenbarungswirken ganz persönlich in unserem Herzen. Dass wir nicht nur Kopfchristen sind und Kulturchristen und Namenschristen, sondern wirklich wachsen in dieser Beziehung mit unserem Schöpfer. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er schenkt euch das mit dem Herzen zu sehen und zu ergreifen. Nicht nur intellektuell zu wissen. Und dafür können wir beten. Dafür bete ich für meine Kinder. Dafür können wir füreinander beten. Dass wir ihn sehen in unserem Leben. Dass wir geistlich klar sehen mit den Augen unseres Herzens. Im Psalm 119 hat der Psalmist es für sich selbst gebetet. Gebetet, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus seinem Gesetz. Und die menschliche Sicht der Dinge ist ja oft so ganz anders als die geistliche Sicht, gell? Ich könnte an eine Situation in Israel denken. Israel war im Krieg mit den Philistern. Und die Philister hatten einen Helden namens Goliath. Der war so ein Riese, der war so ein 2,5-3 Meter Schrank von einem Mann. Der war durchtrainiert, der hatte einen Speer wie einen Weberbaum. Der hatte ein großes Maul, er hat Gott gelästert. Der Held der Philister. Und er hat im Prinzip gesagt, hey, schickt mir euren Helden. Und wir kämpfen uns das miteinander aus, hier den Ausgang der Schlacht. Ha, wer will es mit mir aufnehmen? Und die Soldaten Israels haben diesen Riesen gesehen und die hatten die Hosen voll. Die haben gesagt, oh, der ist zu groß, um ihn zu besiegen. Und was ist dann passiert? Dann kam der Junge David mit seiner Schleuder, ein paar Steinen. Der hat eine ganz andere Perspektive gehabt. Gott ist mit mir. Der Kerl ist ein tolles Ziel, der ist zu groß, um ihn zu verfehlen. Ganz andere Perspektive, geistliche Perspektive. Was siehst du? Siehst du den Riesen? Siehst du das große Problem? Oder siehst du den großen Gott? Wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Wir brauchen geistlich offene Augen. Und der Paulus betet hier für 3 Wahrheiten, dass wir sie von ganzem Herzen wissen und begreifen. Als erstes schreibt er hier im Vers 18 weiter, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Hey, wir Christen, wir sind hoffnungsvolle Menschen. Zumindest, wenn wir geistig klar sehen. Wir sind hoffnungsvolle Menschen. Wir haben die sichere Erwartung unserer vollständigen Erlösung. Völliges Heil. Perfekte Gemeinschaft in der Herrlichkeit, in alle Ewigkeit. Keine Sünde mehr, keine Tränen mehr, nur mehr Glück, nur mehr Heil. Wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung. In Vers 11 haben wir das gesehen. In ihm, in Christus, haben wir auch ein Erbteil erlangt. Und dann haben wir im Vers 14 gesehen, der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung auf unser Erbe, die Erlösung seines Eigentums. Das sind wir. Der Apostel Petrus schreibt uns, Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen, das heißt zu einer sicheren Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also beständige, ungetrübte Herrlichkeit. Darüber haben wir gesprochen, als wir den Vers 14 durchgenommen haben. Und das gibt uns Perspektive. Das gibt uns Halt. Das gibt uns Trost. Das gibt uns ein Ziel. Das motiviert uns. Und wir dürfen wissen, der weitaus beste Teil unseres ewigen Lebens kommt noch. Weil das Schöne, was wir hier erleben, ist so ein winzig kleiner Vorgeschmack. Das weitaus Beste kommt noch. Ich meine, das, für uns ist das, was wir hier erleben, die Hölle. Für Menschen ohne Jesus ist das der Himmel. Da wird es nur schlimmer. Aber für uns das weitaus Beste kommt noch. Und das ist unser Erbe. Ergreift es im Glauben, leb im Licht dieser Realität. Wie gesagt, darüber haben wir gesprochen schon. Und dann als zweites schreibt er hier oder betet er hier weiter, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen
oder bei den Heiligen oder unter den Heiligen ist. Das wird in verschiedenen Bibelsetzungen unterschiedlich übersetzt und spricht also hier entweder weiter von unserem geistlichen Erbe in Christus oder von seinem Erbe in uns. Wir sind Gottes Erbe. Grammatikalisch wären beide Auslegungen möglich, auch im Gesamtkontext der Bibel, ne? Psalm 94, 2. Samuel 21, da wird das Volk Israel als Gottes Erbteil im Alten Testament bezeichnet. Im Psalm 2, Vers 8, ein messianischer Psalm, da spricht Gott der Vater zu Gott dem Sohn: Ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Das sind wir aus dem nicht-jüdischen Hintergrund. Und hier lesen wir von seinem Erbe in den Heiligen. Wir, die Gemeinde, wir sind sein Erbe. Und ich denke, das ist eine Wahrheit, die ist noch viel abgefahrener als die, dass Gott ein Erbe für uns hat. Was wir, ich, sind sein Erbe? Das erinnert mich an das Gleichnis, was Jesus erzählt hat in Matthäus 13. Von dem Kaufmann, der hingeht und eine Perle erwirbt und der bereit ist, alles dafür zu geben. Das hat Jesus für uns getan. Er hat alles für uns gegeben, sein kostbares, sündenloses Leben, um uns zu erkaufen. Gott will dich. Gott schätzt dich. Es war es ihm wert, Jesus für dich zu geben, sich selbst für dich zu geben, um dich bei sich zu haben. Ist es nicht verrückt? Jesus hat an dich gedacht, als er am Kreuz hing, um dich aus der Sklaverei der Sünde zurückzukaufen, damit wir sein Eigentumsvolk sein, das eifrig ist zu guten Werken. Schreibt uns Titus. Er hat sein irdisches Leben für mein ewiges Leben gegeben und bezahlt. Das ist erstaunlich, oder? Aber es ist wahr. Erstaunlich, dass er mich so sehr schätzt, dass er mich so sehr liebt. Also ganz besonders in Anbetracht dessen, wer er ist und wer ich bin. Ich meine, er ist der Mr. Universum. Er ist die wunderschönste Person im ganzen Universum. Er ist heilig und rein und so liebevoll und so geduldig und so gerecht und so barmherzig und er ist so gütig und er ist so freundlich. Er ist es. Er ist der Ich Bin. Und ich bin der Ich Bin's nicht. Ich bin noch so unähnlich, ich bin oft so ungeduldig noch und selbstsüchtig und manchmal grantig und unbarmherzig. Ich finde, dieses Bild von einer Perle passt eigentlich ganz gut. Was ist eine Perle? Eine Perle ist ursprünglich eigentlich so ein irritierendes kleines Sandkorn. Ich habe das gerade in Kalifornien wieder erlebt. Also für meine Frau ist ja Strand und Sand, wow. Für mich ist Sand Dreck. Und vielleicht kennt ihr das, wenn so Sand in euren Schuhen ist, das reibt, oder wenn so Sand dann im Shirt drin ist und es reibt und es juckt und es nervt und es irritiert dich. Ja, das sind wir. Und was passiert dann? Dieses irritierende Sandkorn, dieses Stück Dreck, das dringt in der Auster ein. Und diese Auster verwandelt dieses irritierende, raue Stückchen Dreck, sage ich mal. Die hüllt dieses Sandkorn mit einem Sekret ein, das dann zu dieser wunderschönen Perle wird. Und das ist, was Gott an uns getan hat. Das ist, was Gott an uns tut. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, um unsere Sünde aus der Welt zu schaffen. Er hat uns umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, seinem perfekten, sündenlosen Leben, das er für uns gelebt hat. Das wird uns übergezogen. Er hüllt uns ein in Gnade und er verwandelt uns langsam in sein Bild. Wir müssen nur in ihm bleiben. Es ist sein Werk. Das Sandkorn macht sich nicht zur Perle, die Auster macht das. Wir sind Trophäen seiner Gnade. Und so wirkt er an uns und in uns, bis wir am Ende in seiner Herrlichkeit ihm gleich sein werden. Völlig erlöst. Und er uns heiratet, dieses Bild. Wir sind seine geliebte Braut. Wir sind sein Schatz. Wir sind sein Erbe. Du hast eine Zukunft. Du hast eine Hoffnung. Und du bist leidenschaftlich geliebt von deinem Schöpfer, dieser wunderschönen Person, die wir Gott nennen. Und er wirkt in dir. Er wirkt auch in uns, seine Gemeinde. In welchem Maß? Das ist die dritte Wahrheit, die wir hier sehen, die wir erkennen müssen. Vers 19. Als er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Jesus sitzt auf dem Thron über dieses Universum. Er hat die Kontrolle und er ist hoch über allen irdischen Machthabern, über jeder geistlichen Macht, die je existiert hat. Niemand kommt ihm gleich. Er ist der Allmächtige, absolut souveräne Gott. Und ist es nicht cool, so einen Freund zu haben, so einen Bruder zu haben, so einen Vater zu haben? Da kann man sich was trauen, oder? Hat mich erinnert an den Film Ice Age und dieses kleine, schmächtige, vertrottelte Faultier Sid. Ihr kennt das, oder? Der sich dann hinter seinem starken Kumpel, dem großen Mammut Manny, versteckt, der dann die ganzen Gegner platt macht und dann am Ende sagt, dass sie, denen haben wir es gezeigt. Dieser starke Freund ist mit uns, zumindest wenn wir mit ihm sind. Auch wenn wir ihn nicht sehen können mit unseren physischen Augen, aber mit den Augen unseres Herzens. Und dafür betet der Paulus. Und der junge David, der hat das getan. Der zu diesem Riesenproleten, zu diesem Cornetto Street Fighter Goliath gesagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und dann sagt er weiter, und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und David hätte nach seinem Sieg auch sagen können, denen haben wir es gezeigt. Aber wirklich, es war der Herr. Der David war ein kleines Werkzeug in seinen allmächtigen Händen. Und wie wäre es, wenn du mit dieser Sicht in deine Alltagssituationen reingehst, in Dienstmöglichkeiten reingehst, in den geistlichen Kampf gehst, der uns umgibt? Der allmächtige Gott ist am Wirken in dir und durch dich. Mit derselben mächtigen Kraft, mit der er den toten Leib Jesu auferweckt hat und lebendig gemacht hat und verherrlicht hat, Und das will er auch mit dir tun. Also wenn du durch dein Leben gehst, was siehst du? Siehst du Goliath oder siehst du Gott? Siehst du Probleme oder siehst du Gelegenheiten? Sorgst du dich oder betest du? Na, betrachte diese Herausforderungen, all diese Versuchungen, diese Dinge im Licht nicht deiner Schwäche, sondern von Gottes Stärke. Lebst du in deinen eigenen Begrenzungen im Rahmen deiner Möglichkeiten oder im Rahmen seiner Möglichkeiten? Erwarten wir etwas von dem Herrn? Na, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Also, dass wir wirklich im Herzen erfassen, dass wir Kinder des allmächtigen Gottes sind. Sie erfassen, dass er bei dir ist, der Allmächtige, dass er dich liebt, dass er für dich sorgt. Hey, wenn das wahr ist, was für Sorgen haben wir denn dann noch? Und wir haben das wieder mal erlebt. Also wirklich, ich meine, menschlich ja ziemlich unmöglich, so kurzfristig nach Österreich zu ziehen. Also anfangs, ja, ich habe es am Herzen, ich würde meine Eltern gern ehren, ihnen dienen in ihrer Zeit der Not. Aber da muss aber ganz viel passieren. Ne? Und es ist krass, wie Gott die Türen geöffnet hat. Also erstmal das Wichtigste, dass er einen guten Hirten für die Gemeinde versorgt hat, der die Ältesten unterstützen wird dieses nächste Jahr. Und dass er einen Job versorgt hat, sogar im Dienst, ist ja Sahnehäubchen obendrauf in dieser kurzen Zeit. Eine Bewerbung und hat geklappt. Und wie das passiert ist, ist auch schon mal spannend. Und jetzt hat er eine Wohnung versorgt, diese Woche. Und wir haben jemanden, der unsere Wohnung hier übernimmt für ein Jahr. Gott hat die Türen geöffnet. Er ist fähig. Wo wir anfangs sagen, das ist aber ein Riesenhaufen. Für Gott ist es ein Klacks. Und wie gesagt, sein Timing ist sein Timing, das ist nicht immer unser Timing. Ich hätte gern vor 3 Monaten gewusst, alles geregelt, nicht 3 Wochen, bevor die Kids in die Schule gehen. Aber Gott ist so treu und er ist so fähig und wir können ihm vertrauen. Und ich meine, vieles ist noch immer unsicher und es wird ein großes Abenteuer. Aber ein Abenteuer mit dem allmächtigen Gott. Das ist es für uns als Familie, das ist es auch für euch. Aber er wird für uns und in uns und durch uns wirken. Ich meine, das können wir erwarten. Da wollen wir ihm vertrauen. Oder ist das deine Erwartung, dass Gott was Gutes tun wird in dem Ganzen? Können ihm vertrauen. Auch ihr als seine Gemeinde hier in Grünstadt. Seht hier Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Es erinnert mich, als Jesus auf dem Wasser gegangen ist, gell, über die Wellen, die den Jüngern solche Probleme bereitet hat. Seht, das war alles unter seinen Füßen. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es ist seine Gemeinde, die Gemeinde gehört ihm. Er ist das Haupt, sie ist sein Leib. Und sie soll nicht von einem Menschen abhängig sein und nicht auf Menschen schauen, sondern auf ihn. Er ist das Haupt, wir folgen ihm. Das Haupt dirigiert den Leib. Das Haupt dirigiert die Glieder und der Leib folgt dem Haupt. Er ist die Fülle, haben wir hier gelesen. In ihm leben wir, aus seiner Fülle. Also lasst uns keine Sorgen machen. Lasst uns Jesus People sein. Lasst uns ihm folgen, lasst uns ihm vertrauen. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Also lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns Optimisten sein. Wir haben jeden Grund dazu. Was ich auch interessant finde hier, der Paulus betet für die Epheser nicht, dass er ihnen hilft, miteinander auszukommen zum Beispiel. Oder dass er ihnen Liebe gibt, dass er ihnen Kraft gibt, aufzuhören mit, keine Ahnung, dem Raufen, Sauchen, Porno, Kram. Dass er ihnen hilft, den fleischlichen Trieben zu widerstehen. Naja, betet eigentlich her, öffnen ihnen die Augen, dass sie sehen, was sie bereits haben. Die Kraft und die Autorität in dir, Nein zu sagen zu Versuchungen. Die Kraft zu vergeben, die Kraft zu lieben, dem Feind zu widerstehen. Die Wahrheit ist, der allmächtige Gott wohnt in dir durch seinen Geist. Da hast du schon alles, was du brauchst. Im 2. Petrus 1 schreibt er uns, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also alles, was du brauchst zu einem gottgefälligen Leben, hast du schon in Christus. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Du musst dich ihm nur hingeben und auf ihn vertrauen, der in dir wohnt, statt auf dich und deine eigenen Ressourcen. Christentum ist Christus. Er wohnt in dir durch seinen Geist, der Allmächtige. Also was fehlt dir noch? Er ist die Fülle von allem, der alles erfüllt, der alles in allen erfüllt, haben wir gelesen. Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und ich mag Epheser 3, Vers 20. Ich mag diese Superlative in der Bibel. Gott kann über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, wie viel ist das? Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Seht ihr, das Problem ist meistens oder oft, wenn Leute sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht vergeben von mir aus oder ich kann nicht widerstehen. Was sie eigentlich meistens sagen ist, ich will nicht. Ich habe gelernt, es zu übersetzen. Wenn jemand sagt, oh, ich kann nicht, also, ja, eigentlich sagst du, du willst nicht. Willst nicht vergeben. Du willst nicht Angewohnheiten aufgeben. Du willst nicht vertrauen. Ich würde behaupten, wenn du Gottes Willen tun willst und du ihm hingegeben bist, dann kannst du es tun. Oder wahrscheinlich ist es viel besser, theologisch zu sagen, dann kann und wird er es durch dich tun. Weil getrennt von ihm können wir nichts tun. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Das ist unser Reichtum, das ist unser Erbe, das ist unser Schatz. Also zusammenfassend, wenn wir diese drei Wahrheiten hier klar sehen, dann werden wir nicht verzweifeln, dann werden wir nicht auf uns selbst oder andere runterschauen, dann werden wir nicht verzagen. Denn erstens wissen wir und sehen wir, er liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Du bist sein Schatz. Zweitens, er ist bei dir. Mit seiner allmächtigen Kraft. Er wirkt in dir. Er wirkt in uns. Und er ist noch nicht fertig. Und das Dritte ist, er hat die Herrlichkeit für dich bereitet. er hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Also ergreift das, haltet es fest, lebt im Licht dieser Wahrheiten. Amen. Vater, darum bitten wir dich, dass du uns unsere geistigen Augen öffnest, damit wir das klar sehen können, was ist, was Realität ist im geistigen Bereich, dass wir dich klar sehen können. Und Vater, dass wir nicht begrenzt leben mit dem, was wir mit irdischen Augen sehen, mit dem, was wir vielleicht fühlen und spüren und unsere Begrenztheit, die uns so bewusst ist, Herr, sondern dass wir aus dir leben, aus deiner Fülle. Herr, dass wir jeden Tag als Kinder Gottes in den Tag gehen, ganz bewusst. Mit Glauben, Herr, mit Vertrauen auf das, wer du bist und das, was du für uns getan hast. Dem Vertrauen darauf, dass du Gutes in uns und durch uns tun wirst. Denn Herr, wir kennen auch schon das Bild am Ende, das fertige Bild. Und das ist Herrlichkeit und perfekte Einheit und perfektes Heil. Danke, Herr, dass du das für uns bereitet hast. Danke, Herr, für deine Gnade, dass wir aus deiner Gnade leben dürfen, jeden einzelnen Tag. Und alles nur wegen dir, nicht wegen uns. Und Herr, alles zu deiner Ehre, zum Preise deiner Gnade, Herr, deines wunderbaren Charakters. Du bist wunderschön, Herr, und wir sind so beschenkt und gesegnet, dass wir mit dir gehen dürfen. So, Herr, segne uns und geh mit uns. Wir wissen, dass du es tust. Hilf uns, dir zu vertrauen, wenn wir hier rausgehen, in den Alltag, in unser Missionsfeld, in die Kämpfe. Danke, dass du mit uns gehst. Und danke, Herr, dass es nicht nur leere Worte sind, die du zu uns gesprochen hast, Herr, sondern dass du uns deine Liebe und deine Hingabe und deine Macht wirklich demonstriert hast, als du ans Kreuz gegangen bist, als du auferstanden bist. Und Herr, daran wollen wir jetzt denken, wenn wir Abendmahl feiern. Und das soll dieses Bild sein, das uns prägt, diese nächste Woche. So, Herr, ich bete einmal, öffne die geistigen Augen unseres Herzens. Lass uns sehen, lass uns ein Stück weit mehr ergreifen und begreifen, was du für uns getan hast und wer wir in dir sind und wer wir für dich sind und wer du für uns bist, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.